Deutschlandfunk. Hintergrund.
Statistik und die Story dahinter. Teil 3.
Manche Sätze sagen sich einfacher, als sie sind. Sterben gehört zum Leben. Das ist so ein Satz. Willkommen, sagt Ursula Welter. Wir haben uns in der Hintergrundredaktion gefragt, ob es schwer ist, als Sterbebegleiter zu arbeiten. Mehr als 50.000 sind es, schätzt der Deutsche Hospiz- und Palliativverband. Wir wollten auch wissen, wie es kommt, dass viele die Sterbebegleitung als lebensbejahend empfinden. Unsere Reporterin ist Birgit Augustin. Ihre Recherche beginnt in Hamburg.
Es sind auch hier besondere Momente. Wenn Daniel Lebel sein Instrument spielt und die Klänge der südfranzösischen Zither durch die weiten Flure des Hospizes Leuchtfeuer hallen, setzen sich ein paar Bewohner ins Wohnzimmer, um zuzuhören. Andere, die nicht mehr aufstehen können, lassen die Tür offen stehen. Und wieder andere gucken unbeeindruckt weiter Fernsehen. Den Franco-Kanadier kränkt das nicht. Seine Musik ist ein Angebot. Und viele sind dankbar dafür.
Die Pflege setzen sich manchmal im Treppenhaus und hören zu. Und hatte ich oft die Resonanz, dass während ich spiele, akute Fälle oder Unruhe beruhigen sich.
Hamburg Leuchtfeuer war 1998 eines der ersten Hospize des Stadtstaats. In den Jahren zuvor waren es Aktivisten aus der AIDS-Hilfe, die Geld sammelten und begannen, ein Netzwerk für Menschen mit HIV und AIDS aufzubauen. Schnell jedoch wuchs Leuchtfeuer aus diesen Anfängen heraus, fand Förderer in der bürgerlichen Mitte der Stadt, vom Handwerkspräsidenten bis zur evangelischen Bischöfin. Josef Reppenhorst, einer der ersten Mitarbeiter von Hamburg Leuchtfeuer, erinnert sich noch gut an die dramatischen Anfänge.
Zu dieser Zeit, 1993, 94, war AIDS ja tatsächlich noch ein wahnsinnig stigmatisiertes Thema. Es war keine normale Erkrankung und die Pflege- und Betreuungssituation von Menschen mit AIDS war, gelinde gesagt, katastrophal. Menschen, die Freunde und Familienmitglieder an AIDS verloren haben, waren total überfordert.
Josef Reppenhorst und seine Mitstreiter entschieden sich damals für einen Standort mitten auf St. Pauli, dem Vergnügungsviertel Hamburgs. Das Hospiz liegt nur wenige hundert Meter von der Reeperbahn entfernt, in einer ruhigen Seitenstraße. Vorbild für Hamburg Leuchtfeuer war das London Lighthouse, das Elton John in den 80er Jahren maßgeblich mitfinanziert hatte. Auch das war für AIDS-kranke Menschen konzipiert. Hospize gab es in England allerdings schon früher. 1967 gründete die Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders in London mit dem St. Christopher's Hospice das erste stationäre Hospiz. Der Grundgedanke? Sterben wieder als wichtigen Teil des Lebens ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Dabei machen stationäre Hospize nur einen verschwindend geringen Teil der Hospizbewegung aus. In Deutschland gibt es 250 Häuser für Erwachsene, 18 für Kinder und Jugendliche, heißt es beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband. Immer, so Thomas Klee, Rechtswissenschaftler und im wissenschaftlichen Beirat des Verbandes, gehe es aber um den menschlichen Umgang mit Sterbenden.
Die Geschichten sind Legion, dass Menschen im Krankenhaus, auf dem Flur oder in der Abstellkammer gestorben sind, ohne Begleitung. Also eine Medizin, die eigentlich nur aufs Heilen ausgerichtet ist, konnte und kann mit dem Sterben nur begrenzt gut umgehen. Und die Hospizbewegung hat das thematisiert. Und die Hospizbewegung steht eigentlich für dieses Versprechen, Leben und Sterben da, wo ich hingehöre.
Im Idealfall heißt das Sterben zu Hause, in Würde, gut versorgt und begleitet von zugewandten Menschen. Mit diesem Ziel entstanden überall in Deutschland in den 80er Jahren Hospizgruppen. Teils waren sie kirchlich initiiert, teils bürgerschaftlich getragen. Der Name Hospiz stammt aus dem Mittelalter. Damals wurden an den Pilgerwegen Schutzhütten als Zufluchtsorte gebaut. Die moderne Hospizbewegung, sagt Thomas Klee, habe diese Kirchentradition aufgegriffen und gleichzeitig zur Säkularisierung des Sterbens beigetragen.
Weil Hospize sind nicht an einen Glauben gebunden, sie sind für alle da. Und insofern könnte man sagen, hier leisten Kirchen einen wichtigen Beitrag dazu, dass ein gutes und auch spirituell eingebundenes Sterben für alle Bürgerinnen und Bürger möglich ist und wird. Sie bieten sicherlich auch ihre seelsorgerischen Angebote an und halten sie vor, aber sie tun das zurückhaltend.
Das Hamburger Hospiz Leuchtfeuer versteht sich als offenes Haus, offen für alle Lebensformen. Schon zur Eröffnung 1998 hatte die medizinische Entwicklung dazu geführt, dass Menschen mit AIDS eine deutlich höhere Lebenschance hatten. Das Krankheitsbild spielte keine Rolle mehr für die Aufnahme. Fast 95% der Schwerstkranken, die hier heute versorgt werden, haben eine fortgeschrittene Krebserkrankung. Auch Angelika Minke. Sie wollte eigentlich nicht in einem Hospiz, sondern zu Hause sterben. Doch dann ging es ihr gesundheitlich immer schlechter. Ein austherapiertes Magenkarzinom, HIV, Hepatitis C. Die 63-Jährige konnte nicht mehr gut ambulant versorgt werden. Freunde organisierten deshalb innerhalb weniger Tage einen Platz bei Leuchtfeuer. Hier wollte sie hin. Und nirgendwo anders sonst.
Also hier läuft wirklich keiner jetzt so irgendwie mit so einem aufgesetzten Heiligenschein rum. Und immer irgendwie, um Gottes Willen, mit der muss man jetzt irgendwie so besonders behutsam umgehen. Das hat einfach so eine Normalität. So, und das ist das, was ich eben einfach auch möchte, so eine Normalität, eben einfach auch im Sterben und mit dem Sterben, weil die liebe ich selber auch.
Die schmale Frau liegt in einem der 11 Zimmer des Hospizes. Damit ist Leuchtfeuer eine Einrichtung mittlerer Größe. Mehr als 16 Betten sind in den Rahmenvereinbarungen nach Sozialgesetzbuch 5 für Hospize nicht vorgesehen. Draußen an der Tür steht ihr Name. Drinnen hat sie es sich in ihrem Bett mit einer Reihe von Kuscheltieren gemütlich gemacht. Angelika Minke kann hier ihren eigenen Rhythmus leben. Ganz anders als in manchen Krankenhäusern, die sie im Laufe ihrer langen Leidensgeschichte gesehen hat.
Hier kommt keiner rein und haut mir morgens um 7 schon gleich so einen Waschlappen ins Gesicht, ob ich möchte oder nicht. Na, so, dass jeder kann hier wach werden, wann er möchte. Ne, so, und dann wird eben gefragt, was man frühstücken möchte. So.
Das Hospiz beschäftigt einen eigenen Koch. Wünsche werden, wenn möglich, erfüllt. Voraussetzung für die Aufnahme in ein Hospiz ist ein ärztliches Schreiben, dass die Erkrankung weit fortgeschritten ist und eine Therapie keinen Erfolg mehr verspricht. Zudem muss die Symptomlast so hoch sein, dass eine Versorgung in anderen Einrichtungen oder zu Hause nicht mehr möglich ist. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und ein Platz frei ist, können Sterbende im Hospiz Leuchtfeuer in Hamburg einziehen. Meist für 4 bis 5 Wochen, sagt die Leiterin Mareike Fuchs.
Für uns ist noch wichtig in der Aufnahme hier in unserem Hospiz, dass die Menschen klar und aufgeklärt dazu sind, soweit das möglich ist, dass sie in ein Hospiz gehen. Wir möchten nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, hier wird auch noch therapiert, invasive Therapiemaßnahmen vielleicht angeboten.
Denn im Hospiz geht es nur noch um eine möglichst gute Beherrschung von Schmerzen und anderen Krankheitsbeschwerden. Darum, das subjektive Wohlgefühl der Patientinnen und Patienten in der letzten Lebensphase zu steigern und ihre seelischen Nöte zu lindern. Was in vielen Hospizen gelingt, ist in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern längst nicht der Standard, klagt Maja Falkenberg. Die Palliativmedizinerin weiß, häufig wird schon nicht darüber gesprochen, was eigentlich Not tut.
Wenn wir nicht uns darüber einigen, ist dieser Mensch sterbend oder nicht, dann werden wir ihn wahrscheinlich schon nicht gut symptomkontrolliert in den Tod begleiten, weil wir immer noch wieder Einzelne, die daran beteiligt sind, in diesem Schichtensystem, in den Krankenhäusern oder Einrichtungen, immer wieder versuchen, hier Leben zu erhalten und Leben zu retten, statt Symptomkontrolle in der Sterbephase zu machen.
Maja Falkenberg betreibt zusammen mit 2 Kolleginnen im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel eine Schmerzambulanz. Sie plädiert dafür, mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen frühzeitig festzulegen, was passieren soll, wenn sich die Situation verschlechtert. Bis hin zu der Frage, was im Notfall passieren soll. Intubieren, beatmen, reanimieren oder nichts von alledem.
Alle Beschwerden, die dieser Mensch hat, körperlicher oder seelischer Natur, die müssen wir wahrnehmen und müssen einen Plan dafür machen. Wie können wir die jetzt so lindern, dass dieser Mensch in aller Ruhe möglichst mit wenig Angst und mit wenig Beschwerden stirbt? Und dafür müssen wir einen Plan machen und der bedeutet Inhalt und Zeitabläufe festlegen. Und dann muss man kontrollieren, ist das eigentlich, was ich hier tue, eigentlich auch wirksam? Es hört sich eigentlich ganz einfach an, aber es passiert breit nicht.
Dass all das, was moderne Palliativmedizin kann, selten Anwendung findet, liegt auch daran, dass laut Bundesärztekammer von den gut 300.000 Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland praktizieren, nur etwa 14.000 eine Zusatzausbildung in Palliativmedizin haben, also nicht einmal 5%.
Armes Häschen, 54 Jahre alt, haben wir vor zwei.
Morgendliche Besprechung des Palliativteams Alten Eichen in Hamburg. Hier sitzen Medizinerinnen und palliative Care-Pflegekräfte zusammen, jede mit einem Laptop vor sich. Alle Informationen über Patientinnen und Patienten sind in der elektronischen Akte hinterlegt. Die Frauen des spezialisierten ambulanten Palliativversorgungsteams besprechen die Dosierung von Medikamenten, aber auch bürokratische Fragen. Sollte ein Hospizantrag gestellt werden? Ist der Versicherungsstatus geklärt? Müssen noch Hilfsmittel angefordert werden? Dann schwärmen die Pflegekräfte und Ärztinnen zum Hausbesuch aus.
Sie erreichen Ihr Ziel um 10.42 Uhr.
Maria Zuparic hat in der Regel 5 Besuche pro Tag auf dem Zettel. Mehr ist nicht zu schaffen.
Und man verliert natürlich unheimlich viel Zeit durch die Fahrerei, Parkplatzsuche etc. Und je nachdem, was bei den Patienten dann so ansteht an dem Tag, ist es dann eben zwischen 30 Minuten, aber manchmal eben auch eine Stunde. Und dann hat man noch die Nacharbeit, Rezepte, Dokumentation, Telefonate unter Umständen mit Pflegediensten oder Hausärzten, Onkologen. Das ist dann noch so die Zeit, die man noch mitrechnen muss.
Trotzdem hat Maria Zuparic mehr Zeit für ihre Patienten als ein ambulanter Pflegedienst, den sie ergänzt. Denn sie hat die Kenntnisse, Menschen mit sehr komplexen Symptomlasten zu helfen.
Da sind Medikamente drin, in Tablettenform, in Zäpfchenform.
Maria Zuparisch schultert den 5 Kilo schweren Rucksack und klingelt bei Ronald Sick. Der 66-Jährige leidet unter einem Tumor im Kiefer. Er bekommt starke Schmerzmittel. Doch am Wochenende hatte er eine heftige Schmerzattacke.
Dann irgendwie, dann war mir schwarz vor Augen. Ich habe Panik gekriegt, Sterne gesehen.
Ja.
Und Angst hatte ich vor nichts, ne? Richtig vor, ich hab gedacht, heute geht's ins Rennen.
Dennoch will er zu Hause bleiben. Zum Sterben weder ins Krankenhaus noch ins Hospiz. Maria Zuparic hört die Lunge ab, überprüft die Tablettenbestände und rät zu einem Hausnotruf, der mit der Nummer des Palliativteams gekoppelt werden kann, damit in der Not schnell Hilfe da ist. 8 solcher spezialisierten Teams gibt es in Hamburg. Sie haben sich die Stadt aufgeteilt, damit die Wege kurz bleiben. 10 Kilometer Radius. Sonst, sagt Teamchefin Annette Rommel, funktioniert es nicht.
Wir haben kein Blaulicht, wir fallen auch nicht vom Himmel, aber wir sollten schon in einer halben Stunde da sein. Und unser Ziel ist es immer bei Aufnahme so komplett Übersicht zu gewinnen und dann so einen Plan zu entwickeln, was könnte passieren, wenn.
Die Versorgung von schwerstkranken Patienten im Sinne der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Sie kann von einer Hausärztin oder einem Onkologen verordnet werden. Maja Falkenberg hat 2008 das erste Palliativteam in Hamburg aufgebaut und fühlte sich dabei von Politik und Krankenkassen unterstützt. Die ambulante Versorgung schwerstkranker, sterbender Menschen funktioniert hier ihrem Eindruck nach gut. Aber in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, sagt die Palliativmedizinerin, sei eine solche spezialisierte Palliativversorgung zu Hause häufig kaum zu stemmen. Die Fahrzeiten seien lang, das Personal knapp.
Also Sie brauchen ja immer einen gewissen Pool an kompetenten Leuten. Also ich will auch nicht 30 Tage im Monat Rufdienst haben, ne? Aber was soll ich denn machen in Brandenburg, wenn ich nur einen halben Kollegen habe? Und wirtschaftlich muss das auch irgendwie alles laufen. Also in Regionen, wo wenig Menschen leben, wird das dann schwierig, ne?
Ein neuer Rahmenvertrag, der Umfang und Honorierung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung im Detail regelt, wird derzeit zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern noch verhandelt. Maja Falkenberg fürchtet, dass ein wesentlicher Punkt wieder unter den Tisch fallen wird: die psychosoziale Betreuung von Sterbenden und ihren Familien. Zwar seien die Krankenkassen verpflichtet, die ärztliche, pflegerische und psychosoziale Versorgung sterbender Menschen zu tragen.
Aber dass das spezialisierte Kräfte sind, nämlich Psycho-Onkologinnen, die das machen sollen, das stand da nicht mit drin. Und deswegen sagen die Krankenkassen, das müssen sie querfinanzieren. Also sie kriegen für den Tag, wenn sie besuchen, eine Pauschale Und ob der Psychologe nun dazukommt oder nicht, das wird nicht extra honoriert.
2015 trat das Hospiz- und Palliativgesetz in Kraft. Das Ziel? Die medizinische, pflegerische, psychologische und seelsorgerische Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase in Deutschland zu verbessern und einen flächendeckenden Ausbau der Versorgung zu fördern. Was die Finanzierung der stationären Hospize angeht, macht das Gesetz klare Vorgaben. Die Krankenkassen tragen 95% der zuschussfähigen Kosten. Bleibt eine Finanzierungslücke von 5%. Die müssen Hospize durch Spenden decken. Mareike Fuchs, die Leiterin von Leuchtfeuer in Hamburg, sieht darin nicht nur ein Problem.
Dieses bürgerliche Engagement, Gesellschaft immer wieder aufmerksam zu machen auf diese Themen, zu sagen, du wirst gebraucht, du sollst diese Arbeit unterstützen, sterben ist auch dein Leben. Denn das ist das, was uns allen ja nun schließlich ein Weg ist, der uns vorgezeichnet ist. Diese 5% Spendenanteil oder mindestens 5% Spendenanteil spiegeln das immer noch wieder.
Dazu kommt, viele der Angebote, die Sie hier für besonders wichtig halten, sind keine Kassenleistung. Kunsttherapie etwa, Musiktherapie oder auch der eigene Koch. Dafür braucht es Spenden und Ehrenamtliche. Bei Leuchtfeuer sind es etwa 70 Menschen, die das Hospiz in ihrer Freizeit unterstützen. Sie helfen am Empfang oder bei der Essensausgabe, reparieren, was zu reparieren ist. Oder sie engagieren sich als Sterbebegleiter, wie Daniel Lebel, der nicht nur regelmäßig zum Musizieren ins Haus kommt.
Eine Frau, die ich begleitet hatte, wünschte sich zu Weihnachten Gans oder was vom Restaurant mit einem Glas Wein. Und das kann man dann so arrangieren. Oder Bewohner, die sich wünschen, ein letztes Mal in deren eigene vier Wände zu gehen, um zu sortieren und ein paar Sachen zu holen nochmal. Das sind kleine Sachen neben Einkäufe. Das kann so ein Haus nicht so allein leisten mit Hauptämtlichen und dafür sind wir da.
Daniel Lebel hat im Hospiz eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht, um mit solchen Situationen gut umgehen zu können. In ganz Deutschland sind es unterschiedlichste Träger, die eine solche Ausbildung anbieten. Auch Irene Klein hat eine halbjährige Schulung durchlaufen, bevor sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Sterbebegleiterin begann. Die 65-Jährige besucht Sterbende zu Hause oder im Pflegeheim. Zurzeit kümmert sie sich einmal die Woche um eine Frau, die an COPD, einer schweren, unheilbaren Lungenerkrankung, leidet.
Da geht es im Überwiegenden um Nähe, Geborgenheit, einfach diese Gewissheit, dass sie eben nicht alleine sind, sondern dass sie eben jemanden haben, sowohl zum Sprechen als auch um Gedankenaustausch für Fragen und Anliegen, aber auch für alle Arten von Gesprächen stehen wir zur Verfügung. Es kann auch mal Mensch, ärger dich nicht gespielt werden. Das richtet sich eben immer ganz intensiv nach demjenigen, den wir begleiten.
Einmal im Monat bekommen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Hospizdienst eine Supervision, um sich über die eigenen Gefühle und Ängste auszutauschen. Aber Irene Klein sieht die Sterbebegleitung weniger als Belastung, sondern mehr als Bereicherung und hat durch die Hospizarbeit gelernt, besser auf sich Acht zu geben.
Ich bin auch mutiger zu sagen, ach nee, ich mache heute mal einen Tag nur für mich und ich verwöhne mich heute mal. Und ja, ich habe das Gefühl, meine Lebensqualität hat durch diese ehrenamtliche Arbeit zugenommen, ob Sie es glauben oder nicht.
Das war der Hintergrund. Sterben und Leben. Hospize. Von Birgit Augustin. Redaktion Ursula Welter. Im vierten Teil der Reihe Statistik und Story hören Sie Landminen. Verzweifelt gesucht.